Ja, jetzt kommt die Predigt. Mein Weniges ist genug, ist die Überschrift. Mein Weniges ist genug, die Speisung der 5000, Johannes 6. Wir haben eine kleine Serie aus dem Johannesevangelium. Und zwar geht es darum, was die Menschen bei Jesus sehen. Ganz am Anfang laufen ja die Jünger von Johannes Jesus hinterher, weil Johannes sie zu ihm schickt und sagt, was sucht ihr hier? Wo wohnst du? Kommt und seht. Es ist ein Fakt ja auch, dass viele Leute deshalb zum Glauben kommen, weil sie kommen konnten und weil sie gesehen haben. Und zwar bei uns zu Hause, im Hauskreis, im Gottesdienst, in einem Team, wo auch immer. Und ich habe mich gefragt, was haben denn die Menschen damals wohl gesehen? Wir wissen nicht, was sie in dem Haus von Jesus gesehen haben, wohin er sie eingeladen hat. Aber wir wissen, was sie anschließend gesehen haben. Und dann sind wir so ein bisschen weitergegangen im Evangelium und das erste war die Hochzeit von Kana. Ungewöhnlich, als erstes Wunder eine Verwandlung von Wasser in Wein. Und es gibt im Johannesevangelium sicher das, dass Jesus mehrere Wunder getan hat, auch mehr als sieben, aber es werden nur sieben ausführlich beschrieben. Die werden als Zeichen bezeichnet und auch besonders in den Mittelpunkt gestellt. Und das erste Zeichen, was im Johannesevangelium beschrieben wird, ist das Wunder von Kana. Die Hochzeit von Kana. Worum geht es da? Es geht um Freude, um Fülle, um Fest als Zeichen der Gegenwart Gottes. Denn bei diesen Zeichen geht es immer um die Göttlichkeit Jesu, um die Messianität von Jesus und darum, dass er Gott ist. Dann haben wir als nächstes Zeichen die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda betrachtet. Und das ist das Zeichen dafür, dass Gott mit Macht einbricht in diese Welt, dass Menschen gesund und heil werden, innerlich wie äußerlich, dass Menschen aus ihrer Opferrolle herauskommen. Erinnert euch, Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dass für Jesus Barmherzigkeit wichtiger ist als Gesetz, denn er heilt am Sabbat. Das tut er übrigens öfter. Heute das nächste Zeichen, das ist das vierte. Ich hatte eins ausgelassen. Und ich lese das aus Johannes 6. Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte, lass die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Da nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte sie an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf einen Berg zurück, er allein. Ich werde jetzt etwas zusammenfassen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Also ein Zeichen der Messianität Jesu. Ich habe mir überlegt, welche Überschrift könnte man diesem Text geben. Und ich dachte auf der einen Seite, alle werden satt oder mein Weniges genügt. Die Menschen laufen Jesus hinterher und dann geht er mit ihnen zusammen, mit den Jüngern zusammen auf einen Berg. Ich denke, die Jünger haben sich gefreut. Wir gehen jetzt auf den Berg, Jesus und wir zusammen. Sie waren es gewohnt, auf dem Berg, entweder es wurde gebetet, er hat die Nähe zu seinem Vater gesucht, oder er hat gelehrt. Und sie haben wieder etwas Neues erfahren, sie hatten wieder etwas Neues gelernt, sie konnten durchatmen. Er hat ihnen was Liebes gesagt, so nach dem Motto, so, ihr habt jetzt so viel getan, ruht mal aus. Aber was passiert? Die Leute laufen hinterher. Auf einmal sind sie umgeben von ganz vielen Menschen, 5000 Männer, wahrscheinlich genauso viel Frauen, genauso viel Kinder, also noch mehr. Und dann fragt Jesus den Philippus, hey, wo sollen wir jetzt Brot kaufen? Wir sind doch hier ganz draußen. Aber er weiß eigentlich schon, was er tun will. Er weiß es schon. Er will ihn auf die Probe stellen. Wo können wir für die vielen Menschen Brot kaufen? Wie können wir die Leute nur satt bekommen? Wie gehen wir um mit den vielen Erwartungen, die Menschen an uns haben, in unserer Familie, in unseren Berufen, in der Gemeinde, vielleicht als Hauskreisleiter, vielleicht als Lobpreiser hier vorne, vielleicht als jemand in der Küche, vielleicht als jemand in der Jugend? Wie können wir die Leute satt kriegen? Wie können wir die vielen Erwartungen, wie können wir ihnen gerecht werden? Wie können wir auch unseren eigenen Erwartungen gerecht werden, die wir an uns haben? Denn wir möchten ja gute Familien, Mütter, Väter, Kinder, Schwestern, Brüder sein. Wir möchten gute Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sein. Wir möchten gute Hauskreisleiter, Worshipper, Sonstiges sein. Wir möchten es ja gut machen. Und da sind so viele Erwartungen. Das Erste, was mir auffällt, Jesus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er weiß, sein Vater ist Spezialist für schwierige Situationen. Und mir fällt dabei etwas ein, ich war mal, einige kennen, die schon lange da sind, kennen das Ehepaar Heselbart. Christoph und Uta Heselbart waren so in den 90er Jahren auch ab und zu mal bei uns zu Seelsorgetagungen. Und ich war mal bei ihnen zu Besuch und da war ich bei ihnen zum Mittagessen und sie hatten eine Tagung vor sich und da hatte gerade noch jemand abgesagt von den Mitarbeitern. Und es hatten schon mehrere abgesagt und das Mitarbeiterteam war zu klein. Und dann verbanden sie ihr Tischgebet damit, dass sie sagten, Jesus, danke, dass du eine gute Lösung hast. Du wirst dafür jetzt sorgen und es ist gut. Ich denke, sie haben es auch ein Stück für sich selber gebetet, dass sie es glauben. Aber sie wollten auch diesen Glauben aufbringen und sie haben ihn auch aufgebracht. Und ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie es ausging, aber das Seminar hat stattgefunden und sie haben bestimmt die Mitarbeiter bekommen, die sie brauchten. Das glaube ich. Gott hat den Überblick und Jesus ist einfach sehr gelassen. Er sagt, komm, jetzt atme mal durch. Vertraut mir. Stellt er noch den Philippus so ein bisschen auf die Probe und okay. So eine Grundhaltung der Bibel. Es gibt ja im Alten Testament auch so viele Kämpfe. Und da gibt es öfter so ein Prophetenwort, im Namen Gottes seid still und lasst Gott für euch kämpfen. Er macht das. Das Erste, was mir auffällt. Das Zweite, was mir auffällt, er beteiligt einen kleinen Jungen an seinem Wunder. Und das ist etwas, was wir bei den ersten beiden Wundern auch schon erlebt haben. Bei dem Kana-Wunder müssen die Knechte Wasser schöpfen in die großen Behälter. Dann müssen sie es dem Eventmanager zum Kosten geben. Das sind Glaubensschritte. Hey, Wasser dem Eventmanager geben, dass das mal kostet, das wäre doch oberpeinlich, wenn er da sagt, ey, was bringt ihr mir Wasserkrüge? Die sind zum Saubermachen da, zum Reinigen eurer Füße und Hände, bevor ihr kommt zum Fest. Aber doch, hier, was soll ich denn damit? Und sie glauben, dass da irgendwas passiert ist. Genauso der Mann am Teich Bethesda. Jesus sagt ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Aber der ist doch noch gar nicht geheilt. Der liegt doch da noch. Der hätte doch auch sagen können, ey, ich bin hier 38 Jahre gelähmt. Wieso soll ich denn jetzt aufstehen und meine Matte nehmen? Ich kann überhaupt nichts rühren an mir. Ich bin doch gelähmt. Ich muss, also wenn du mich heilen willst, dann mach das erstmal. Dann merke ich es ja und dann kann ich aufstehen. Nein, er sagte, nimm deine Matte und geh. Und indem er diesen Glaubensschritt tut und aufsteht und etwas tut, was er bisher nicht tun konnte, kann er gehen. Ein Glaubensschritt. Hier, da kommt der Andreas und sagt, du, da ist so ein kleiner Junge, der hat ein Picknick, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und Jesus sagt, ja, lass ihn kommen, er soll mir das geben. Wenn man uns jetzt sich mal in den Jungen versetzt, dieser Junge war der Einzige, der ein Picknick dabei hatte. Und das soll er abgeben. Er hätte doch auch sagen können, ey, ich habe für mich gesorgt, wieso habt ihr kein Picknick mitgebracht? Oder die Jünger, hätte Jesus auch sagen können, wieso habt ihr jetzt nichts mitgebracht? Wieso denn nur dieser kleine Junge? Und Jesus sagt da gar nichts, kein Tadel, nix und sagt einfach, der Junge soll mal kommen. Dann nimmt er's. Also der Junge hat es wahrscheinlich eingewilligt, sonst hätte er es ja nicht genommen, der hätte es ihm ja nicht einfach abgenommen. Er dankt dafür und dann teilt er es aus und alle werden satt. Das Wenige, was sie haben, ist genug. Alle werden satt. Und zum Zeichen des Überflusses und der Fülle dürfen sie zum Schluss noch wieder einsammeln, die Reste, und es sind 12 Körbe. 12 ist natürlich eine symbolische Zahl. Für jeden Jünger ein Korb, für jeden Stamm Israel einen Korb, symbolisch. Alle werden satt. Hinterher ist mehr da als vorher. Die Fülle. Und dann entzieht er sich der Menge, weil die auf einmal wundergeil geworden sind. Das gibt es auch. Leute, die nur an Gott glauben, wenn er Wunder tut. Und sie wollen ihn zum König machen. Warum? Wahrscheinlich, weil die noch mehr Wunder wollen. Die wollen noch mehr Wunder sehen. Und Jesus entzieht sich ihnen und sagt damit, nein, das will ich nicht. Weiter im Verlauf des Textes in Johannes 6 hält er ja noch eine ganz, ganz herausfordernde Rede, indem er das Wunder erklärt und indem er auch sagt, das ist eigentlich etwas, es ist eigentlich ein Zeichen für mein Kommen. Und dann sagt er noch, wer nicht von meinem Fleisch isst, der wird nicht satt oder der wird nicht gerettet oder ich habe es jetzt nicht im Kopf. Jedenfalls, es geht dann um ihn. Man kann es auch noch aufs Abendmahl übertragen. Also sehr anstößig, sodass dann letztlich alle weggehen, bis auf die 12 und er zum Schluss dann noch fragt, wollt ihr denn jetzt auch weggehen? Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir bleiben bei dir. Das ist dieses ganze Geschichte. Da ist so viel drin. Also, was sehen Sie? Was sehen Sie, wenn Sie kommen? Jesus ist gelassen. Also, wenn irgendwas nicht gut läuft, ey, wenn wir in Jesu Hand sind, wir können gelassen sein. Wäre schön, wenn Leute das merken, wir sind gelassen. Manchmal sind wir das nicht, können wir noch lernen. Gelassen sein. Er hat es in der Hand. Er beteiligt uns an seinen Wundern, aber ab und zu verlangt er einen Glaubensschritt. Dass wir etwas tun, was verrückt ist, aber er beteiligt uns an seinen Wundern. Das Wenige, was wir haben, ist genug. Aber wir müssen es ihm geben. Und dann werden alle satt. Wäre doch schön, wenn das Menschen bei uns erleben. Und wenn wir auch unseren Gästen weitergeben, das Wenige, was du hast, ist genug, aber mit deinem Wenigen kann Gott Großes tun. Du wirst beschenkt, wenn du dein Weniges nicht für dich behältst, sondern gibst. Gott möchte dich gebrauchen, dass er Großes durch dich tun kann. Deine kleinen Gaben, deine wenige Zeit, deine kleine Kraft, dein weniges Geld, gib es ihm. Er gebraucht es und macht etwas daraus, dass alle satt werden und dass wir staunen können. Jesus, wir danken dir, dass das wahr ist. Unsere 5 Brote, unsere 2 Fische, unsere halben Brote und unsere Fischgräten, es ist für dich genug. Danke, dass du so gelassen bist angesichts dieser großen Herausforderung. Beschenke uns, lass uns davon etwas abbekommen durch deinen Geist. Lob und Ehre sei dir. Amen.